Wir sollen als Theologen von Gott reden. Wir sind aber Menschen und können als solche nicht von Gott reden. Wir sollen beides, unser Sollen und unser Nicht-Können, wissen und eben damit Gott die Ehre geben. Das ist unsere Bedrängnis. Alles andere ist daneben ein Kinderspiel. Mit diesen geradezu klassisch gewordenen Sätzen hat Karl Barth im Jahre 1924 die Not des Predigers beschrieben, der vor der schönen, aber zugleich schweren Aufgabe steht, das Wort Gottes weiterzusagen. Und noch schwieriger wird die Situation, wenn die Gemeinde in den Blick kommt, der das Wort gesagt werden soll. Lässt sich die Gemeinde durch das gepredigte Wort verändern? Oder wird das gepredigte Wort seinerseits durch die Gemeinde beeinflusst und verändert? Wird es gar verfälscht? Ist es überhaupt Wort Gottes, was der Prediger verkündigt, oder nur Menschenwort? Ist die Predigt Zuspruch einer Botschaft von oben, von Gott her, oder bloße zwischenmenschliche Kommunikation? Kann und soll es eine gemeindegemäße Predigt geben? Die Antworten auf diese Fragen fallen unterschiedlich aus. Einige davon möchte ich nachfolgend skizzieren und miteinander ins Gespräch bringen. Wir betrachten zunächst die Position von Karl Barth. Karl Barth hat sich in seinen Bonner Homiletikseminaren der Jahre 1932 und 1933 unter anderem mit der Frage der Gemeindemäßigkeit der Predigt beschäftigt. Ferner liegt eine stenografische Nachschrift eines Vortrags zu dieser Thematik vor, den er am 9. Januar 1935 auf einer Studentenfreizeit in Kaiserswerth gehalten hat. Barth nimmt seinen Ausgangspunkt bei der Priorität des Wortes Gottes gegenüber allem menschlich-subjektiven Bemühen und Erkenntnisbemühen. Predigt ist für ihn Wort Gottes, gesprochen von Gott selber, unter Inanspruchnahme des Dienstes der zur Auslegung beauftragten Kirche und ihrer Diener, die das Wort in freier Rede in die jeweilige Gegenwart hinein anzusagen haben. Die Kirche unternimmt dabei den Versuch, Gottes Wort nachzusprechen. Karl Barth hat eine bekannte doppelte Definition der Predigt gegeben. Sie wurde veröffentlicht in seinem Büchlein Homiletik. Ich zitiere daraus. Barth schreibt: Die Predigt ist Gottes Wort, gesprochen von ihm selbst unter Inanspruchnahme des Dienstes der in freier Rede stattfindenden Menschen der Gegenwart angehenden Erklärung eines biblischen Textes durch einen in der ihrem Auftrag gehorsamen Kirche dazu Berufenen. Die Predigt ist der Kirche befohlene Versuch, dem Worte Gottes selbst durch einen dazu Berufenen so zu dienen, dass ein biblischer Text Menschen der Gegenwart als gerade sie angehend in freier Rede erklärt wird, als Ankündigung dessen, was sie von Gott selbst zu hören haben. Zitat Ende. Gegen einen menschlich subjektiven Zeugen- und Verkündigungsanspruch setzt Barth den Aufruf zum Nachsprechen der empfangenen Offenbarung Gottes. Der Prediger sagt, das von ihm gehörte Schriftwort als sein eigenes, selbstständiges Wort. Wie stellt Barth nun den Bezug zur Gemeinde und ihrer Situation her? Indem er vom Wort ausgehend die Menschen als solche sieht, an denen Gott bereits gehandelt hat. Die Gemeinde wird als Ekklesia, als von Gott versöhnte und aus der Verlorenheit herausgerufene Gemeinschaft betrachtet. Zitat: Für diese Menschen da vor mir ist Christus gestorben und auferstanden. Das ist die Wahrheit über sie selber, die ich ihnen zu sagen habe. Zitat Ende. Zur Ekklesia gewinnt der Prediger ein dialektisches Verhältnis von Nähe und Distanz. Die Nähe ergibt sich daraus, dass er mit der Gemeinde lebt. Die Distanz beruht darauf, dass er ihr Gottes Wort auszurichten hat. Wenn Barth von der Überlegenheit des Predigers redet, dann meint er damit nicht dessen Überlegenheit als Person, sondern die Überlegenheit Gottes und seines Wortes über die Gemeinde und ihre Situation. Zitat: Zur Gemeindemäßigkeit gehört die Aufgeschlossenheit für die wirkliche Situation der Gemeinde und die Überlegenheit dieser Situation gegenüber, sie in die Predigt mit hineinzunehmen. Die Gemeinde wartet darauf, dass das bewegte Leben von Gott aus beleuchtet werde, nicht darauf, dass auch der Prediger in eines jener Hörner, die da im Dorfalltag geblasen werden, stößt. Zitat Ende. Die Dialektik von Nähe und Distanz kann Barth an einer anderen Stelle auch durch das Verhältnis von Transzendenz und Inkarnation verdeutlichen. Ich zitiere aus seiner Schrift »Die Gemeindemäßigkeit der Predigt« als Aufsatz erschienen in Hummel, Aufgabe der Predigt, Darmstadt 1971. Barth schreibt: Die Gemeinde erwartet von uns diejenige Verkündigung, die ihrer Menschlichkeit gewiss nahe kommt, gewiss hineingeht in die tiefsten Tiefen dieser Menschlichkeit, gewiss sie aufnimmt und annimmt und herannimmt, aber nun eben so, dass die Verkündigung zum Menschen als Menschen, als Sünder und Sterbender kommt, nicht sozusagen auf einer Ebene, sondern die zu ihm kommt wirklich aus der Höhe, wirklich von oben, und zwar senkrecht von oben. Wie die Gnade zur Natur kommt, wie das Wunder eintritt in unsere Welt. Zitat Ende. Und unter Bezugnahme auf die Menschwerdung Jesu Christi führt er weiter aus, ich zitiere: In der Predigt will es geschehen, dass Gottes ewiges Wort Mensch wird, menschliche Natur annimmt, also Wort eines Menschen, eines Sünders, eines Sterbenden wird und Wort, das von Menschen, von Sündern, von Sterbenden gehört werden soll. Zitat Ende. Das Eingehen auf die Situation der Gemeinde nun erfordert die neutestamentlich begründeten Gaben oder Tugenden der Liebe nach 1. Korinther 13, des Taktes nach Kolosser 3,16 und anderen Stellen und des richtigen Zeitpunktes. Man vergleiche hierzu Galater 4, Vers 4. Voraussetzung ist das Leben mit, in und für die Gemeinde. Mit anderen Worten, der Pfarrer darf kein Einsiedler, kein Tyrann und kein Anpasser sein, sondern Zeuge der Gotteswort in die Situation hinein in Liebe, Takt und zur rechten Zeit ausrichtet. Zitat aus Barths Homiletik: Der Pfarrer als Tyrann, der Pfarrer, der es den Leuten recht macht, und der Pfarrer als Einsiedler sind die Folgeerscheinungen, wenn die Forderung der Gemeindemäßigkeit außer Acht gelassen wird. Zitat Ende. Der Pfarrer darf also nicht der Mund der Gemeinde auf der Kanzel sein, sondern der Mund Gottes, der die Situation von Gottes Wort her beleuchtet und zur Veränderung ruft. Er hat zwar, ich zitiere, fortwährend zu bedenken das Leben dieser Menschen, aber es darf auf keinen Fall geschehen, dass eine Umkehrung eintritt, dass, was diese Menschen bewegt und was sie mitbringen, die Führung bekommt in den Gedanken des Predigers, dass das Schriftwort hinzukommt als Erläuterung dieses ersten. Zitat Ende. Barth wendet sich also ganz dezidiert gegen diese Umkehrung. Er betont die Vorordnung von Gottes Wort vor der Gemeinde und vor dem Menschenwort. Gottes Wort, wie er es nun allerdings versteht. Nun, der nächste große Homiletiker, wenn man so sagen kann, ist Hans Joachim Iwand. Er war auch darüber hinaus tätig, hat aber gerade auch auf dem Gebiet der Homiletik manches geleistet und auch eine Vorlesung gehalten, die noch unveröffentlicht war. Und ich habe hier einige Zitate gesammelt. Ganz ähnlich wie Barth äußert sich Hans-Joachim Iwand in einer Homiletikvorlesung am illegalen Predigerseminar der Bekennenden Kirche in Blöstau aus dem Jahre 1935 oder 1936. Ich zitiere nachfolgend also aus dem bisher unveröffentlichten Manuskript. Iwand geht aus von Luthers Definition der Kirche als Schöpfung des Wortes Gottes. Und vergleiche hierzu in der Heiligen Schrift etwa Römer 10, Vers 17 und Apostelgeschichte 2, Vers 42. Dem Wort Gottes kommt absolute Priorität zu. Seine Verkündigung baut oder zerstört Gemeinde, je nachdem, ob diese dem Wort Gottes gemäß ist oder nicht. Nicht das Wort soll der Gemeinde und deren Situation angepasst werden, sondern die Gemeinde soll sich am Wort ausrichten. Für Iwand ist ja bekanntlich die biblische Kategorie des Hörens entscheidend. Der Glaube kommt aus dem Hören, das Hören aber durch das Wort Christi, Römer 10, Vers 17. Nachfolgend zitiere ich einige Passagen aus Iwands Vorlesung, die das Gesagte verdeutlichen. Zitat: Das Wort schafft die Kirche, die Verkündigung baut oder zerstört, sammelt oder zerstreut. Darum ist es Irrlehre, die Gemeinde als konstant zu sehen und in der Predigt eine Lebensfunktion der Gemeinde zu finden. Diese Rede von der gemeindegemäßen Verkündigung kehrt die Verhältnisse schlechthin um. Denn die Gemeinde soll prüfen, ob die Predigt dem Worte Gottes gemäß ist, darf aber nicht prüfen, ob die Predigt gemeindegemäß ist. Das widerspräche ihrem Auftrag. Dann würde sie sich selbst zum letzten Maßstab der Predigt machen. Zitat Ende. Gegen subjektivistische Tendenzen, etwa in der Predigtlehre Schleiermachers, mit dessen Anknüpfung bei der religiösen Empfindung des Menschen, beim Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit, gegen solche subjektivistischen Tendenzen also, setzt Iwand die Objektivität des gegebenen Wortes Gottes. Er wehrt sich gegen die Anpassung des Predigers an die Kasualbedürfnisse oder Kasualerwartungen von Gemeindegliedern. Ich zitiere: Hier, etwa bei Schleiermacher, ist der Prediger nicht der Mund des Wortes Gottes, sondern der Gemeinde, der zum Ausdruck bringt, was die Gemeinde bewegt. Bei Beerdigungen, Hochzeiten, großen Feiertagen wird das deutlich. Der Pfarrer gleicht einem Dichter und Redner, der dem Gefühl der Menge Worte verleiht, sodass sich die Gemeinde durch den Prediger selbst versteht. Diese Gemeindegemäßheit ist eine Irrlehre. Dann redet der Prediger nicht Gottes Wort in die Gemeinde hinein, sondern dann redet er aus der Gemeinde heraus. Das ist nicht mehr eine Gemeinde unter Gottes Wort, sondern eine Gemeinde, die über das Wort verfügt. Gerade dadurch wird das Amt zerstört. Zitat Ende. Nach Iwand ist also weder der Wille des Predigers noch der Wille der Gemeinde der Maßstab für die Verkündigung, sondern allein das Wort Gottes. Er sagt, Die Gemeinde ist aufgerufen, ihren Prediger an diesem Maßstab zu prüfen. Und umgekehrt. Anlässlich der Situation der bekennenden Kirche, so möchte ich weiter ausführen, der bekennenden Kirche im Dritten Reich, ist Iwans Argumentation gut verständlich, das Wort Gottes als einzigen Maßstab auch gegenüber der Bestimmtheit des Pfarrers und der Gemeinde zu betonen. Viele Gemeinden und Pfarrer hatten sich anderen Herren als Christus unterworfen. Man vergleiche hierzu die erste These der Barmer Theologischen Erklärung von 1934. Freilich gilt dieser Maßstab allezeit, da immer die Gefahr droht, dass Gemeinden oder ihre Hirten vom Wort Gottes abirren. Hier ist es hilfreich, wenn die von Iwand aufgezeigte gegenseitige Hilfe und Korrektur zwischen Pfarrer und Gemeinde im gemeinsamen Hören auf das Wort stattfindet. Voraussetzung ist die Lehre vom allgemeinen Priestertum aller Gläubigen nach 1. Petrus 2, Vers 9, die die geordnete Beauftragung einzelner Diener am Wort nicht ausschließt. Man vergleiche hierzu auch das Augsburger Bekenntnis, Artikel 14. Der Auftrag, Lehre zu prüfen, findet sich immer wieder im Neuen Testament, zum Beispiel in 1. Johannes 4, Vers 1 und 2. Thessalonicher 5, Vers 21. Nach Barth und Iwand wenden wir uns nun der Position Dietrich Bonhoeffers zu. Über das Verhältnis von Wort und Gemeinde hat sich Dietrich Bonhoeffer in einer Vorlesung geäußert, die er im Wintersemester 1935-36 am illegalen Finkenwalder Predigerseminar gehalten hat. Sie ist abgedruckt als Finkenwalder Homiletik in Bonhoeffers gesammelten Schriften Band 4. Wie Barth geht Bonhoeffer aus von der Selbstwirksamkeit und Eigenbewegung des Wortes Gottes. Aber viel stärker als Barth betont er seinen inkarnatorischen Charakter. Denn die Eigenbewegung des Wortes ist eine Bewegung zur Gemeinde hin und in die Gemeinde hinein, entsprechend der Inkarnation der Verleiblichung Jesu Christi. So kann Bonhoeffer sogar sagen, ich zitiere, das Predigtwort ist der inkarnierte Christus selbst, Zitat Ende. Er meint dies offensichtlich in dem existenzialen Sinn, dass es wie Christus und in der Kraft Christi den schuldbeladenen Menschen annimmt und trägt. Bonhoeffer schreibt, das Predigtwort ist nicht eine neue Inkarnation, sondern der Inkarnierte, welcher der Welt Sünde trägt. Durch den Heiligen Geist ist es die Aktualisierung dieses Annehmens und Tragens. Menschen annehmen will das Wort der Predigt sonst nichts. Alle Sünde soll in der Gemeinde auf das Wort fallen. Zitat Ende. Aus dieser Eigenschaft des Wortes Gottes folgt sein Bezug zur Gemeinde. Bonhoeffer schreibt, weil das Wort die neue Menschheit trägt, darum ist es seinem Wesen nach immer schon auf die Gemeinde gerichtet. Es geht von selbst zur Gemeinde, um sie zu tragen. Zitat Ende. Sehr eindrücklich beschreibt Bonhoeffer, wie er sich diese Eigenbewegung des Wortes zur Gemeinde hin vorstellt. Zitat, das Wort steigt gleichsam aus der Bibel heraus, nimmt Gestalt an als Predigt und geht so zur Gemeinde, sie zu tragen. Zitat Ende. Wichtig ist zu beachten, dass auch für Bonhoeffer wie für Barth und Iwand diese Bewegung eine einseitige, in einer Richtung verlaufende ist, vom Wort zur Gemeinde und nicht umgekehrt. Anders gesagt, das Wort soll die Gemeinde tragen und nicht die Gemeinde das Wort. Dem Wort soll sich niemand in den Weg stellen, auch nicht der Prediger. Zitat Bonhoeffers, Diese Eigenbewegung des Wortes zur Gemeinde soll der Prediger nicht hindern, sondern anerkennen. Ihr soll er sich nicht mit seinen eigenen Bewegungen in den Weg stellen. Wenn wir das Wort bewegen, dann wird es als unser Eigenwort entstellt zum Lehrwort, zum Erziehungswort, zum Erlebniswort. Auf diese Weise trägt und tröstet es nicht mehr. Auf Christus als das Predigtwort aber soll alle Not, Sünde und Sterben der Gemeinde fallen dürfen. Zitat Ende. Soweit die Position von Dietrich Bonhoeffer. Ich werde nachher in der Auseinandersetzung mit Barrier noch einmal darauf zurückkommen. Nun kommen wir zu den neueren Konzeptionen, die vor allem mit der empirischen Wende in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts zusammenhängen, wenden uns zuerst Ernst Lange zu. Lange vertritt eine andere Position als Barth, Iwand und auch Bonhoeffer. Und was sich bereits bei Otto Händler seit den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts angekündigt hat, nämlich die verstärkte Aufnahme von Erkenntnissen der säkularen Humanwissenschaften und die Schwerpunktverlagerung weg vom Wort Gottes hin zum Ich des Predigers, das ist bei Ernst Lange, Gerd Otto und anderen vollends zum Durchbruch gekommen. Bei Ernst Lange nun ist es weder das Wort Gottes noch der Prediger, der im Mittelpunkt des Interesses steht, sondern der Hörer. Lange entwirft seine Homiletik von den Adressaten her. Er führt aus in seinem Werk Predigen als Beruf, ich zitiere, der eigentliche Gegenstand christlicher Rede ist eben nicht ein biblischer Text oder ein anderes Dokument aus der Geschichte des Glaubens, sondern nichts anderes als die alltägliche Wirklichkeit des Hörers selbst im Lichte der Verheißung. Predigen heißt, ich rede mit dem Hörer über sein Leben. Zitat Ende. Predigt ist somit für Lange ein Kommunikationsgeschehen. Die christliche und auch nichtchristliche Tradition wird in ihrer Relevanz für die Gegenwart zur Sprache gebracht. Die Bibel wird zwar nicht ausgeschlossen, aber sie besitzt keine normative Bedeutung im Dialog zwischen Hörer, sprich Gemeinde, Prediger und ihr selbst. Normativ ist vielmehr der Hörer und seine Situation. Lange sagt, erst wenn den Hörer angeht, was ich sage, geht ihn auch an, dass und inwieweit ich es aufgrund der Heiligen Schrift im Einklang mit der Überlieferung der Geschichte des Glaubens, im Auftrag meiner Kirche und persönlich überzeugend sage. Zitat Ende. Das Predigtwort wird somit bei Lange nicht von oben her in die Gemeindesituation hineingesprochen. Es vollführt auch keine inkarnatorische Bewegung in Richtung der Gemeinde, sondern die Situation der Gemeinde und, bei Lange wichtig, der Welt bestimmt, was gepredigt wird. Die homiletische Situation definiert er deshalb als diejenige Situation, durch die die Kirche sich, eingedenk ihres Auftrages, jeweils in einem ganz bestimmten Sinn zur Predigt herausgefordert sieht. Soweit Ernst Lange. Nun zur Position von Gerd Otto. Auch für den Mainzer praktischen Theologen Gerd Otto liegt der Bezugspunkt der Predigt im Zeitgeschehen und somit in der Hörersituation. Otto schreibt in seinem Aufsatz die Predigt als Rede- und Kommunikationsprozess in der Gemeinde, abgedruckt im Handbuch der praktischen Theologie, Band 3, 1983, folgendes. In der Predigt geht es darum, auf dem Forum der Kirche öffentlich, verständlich und wirksam ins Zeitgespräch zu bringen, was christlicher Glaube heute heißt, im gegenwärtigen Gefüge von Zeit, Welt und Gesellschaft. Zitat Ende. Otto definiert Predigt als Rhetorik, wobei Rhetorik verstanden wird als Wahrheitssuche durch Gespräch nach Art des Diskursmodells der Frankfurter Schule, also von Theodor W. Adorno und Jürgen Habermas. Zitat. Otto schreibt, Rhetorik ist für uns das Stichwort, das einen komplexen Prozess anvisieren hilft. Das Finden von Wahrheit, die mitteilbar gemacht werden soll für Zeitgenossen. Es gibt keine unvermittelte Wahrheit, sondern sie ist nur vermittelt zu haben, vermittelt durch einen Prozess gemeinsamer Suchbemühungen, in dem die Einzelnen durch gemeinsame Mitteilung miteinander verbunden werden. Wahrheit wird also nicht erst gefunden und dann mitgeteilt, sondern durch Mitteilung gefunden. So sind Redner und jeweiliger Hörer miteinander verbunden. Zitat Ende. Hier kommt also der Hörerschaft bzw. Gemeinde eine entscheidende Bedeutung zu, da durch die Kommunikation mit ihr Wahrheitsfindung in der Predigt geschieht. Die Bibel verliert völlig ihre normative Funktion und dient nur noch als ein Materiallieferant neben anderen Quellen. So schreibt Otto in seinem Buch Predigt als rhetorische Aufgabe, Neukirchen-Fluh 1987, folgendes. So sehr der, der allsonntäglich predigen muss auf Anregungen und Material und also zum Beispiel auf das Potenzial biblischer Überlieferung angewiesen ist, so sehr ist vor einer Bindung der Predigt an den Text zu warnen, die so beschaffen ist, dass sie unfrei oder den Prediger zum Rezitator von Tradition statt zum lebendigen Redner in einer konkreten Situation macht. Zitat Ende. Kommen Bibeltexte zur Anwendung, dann werden sie der gegenwärtigen Situation angepasst, manchmal bis zur Unkenntlichkeit angepasst. So schreibt Otto, Predigt schmilzt den Bibeltext ein, schmilzt ihn um in Wort, Vorstellung, Problematik, Leben, gegenwärtiger Hörer. Das Bild vom Einschmelzen sagt deutlich genug, dass biblische Texte in der Predigt unkenntlich, unerkennbar werden können. Zitat Ende. Ein größerer Gegensatz zum senkrecht von oben in die Gemeinde einfallenden Offenbarungswort Gottes in der dialektischen Theologie des frühen Karl Barth, aber auch zum Wahrheitsanspruch der Heiligen Schrift selber. Man vergleiche etwa Johannes 17, Vers 17, dein Wort ist die Wahrheit, oder 2. Timotheus 3, 16, das geistgehauchte Wort. Ein größerer Gegensatz hierzu als bei Otto und ähnlich Denkenden ist kaum denkbar. Eine gewisse Wende brachte die Homiletik von Rudolf Bohren. Im Unterschied zu Ernst Lange und Gerd Otto hält der Heidelberger praktische Theologe Rudolf Bohren an der transzendenten Wirklichkeit und Wahrheitsrelevanz des Wortes Gottes fest. Seine Homiletik ist der Versuch, ich zitiere aus seinem Band Predigtlehre, der Versuch, Zitat, das Predigen als menschliches Werk zu betonen, ohne die Herkunft von einer Theologie des Wortes Gottes verleugnen zu wollen. Zitat Ende. Bohren ist bestrebt, den dialektischen Ansatz des frühen Barth, dessen Theozentrik, über die Pneumatologie, etwa bei einem Blumhardt dem Älteren und Jüngeren und Anton A. A. van Ruler, mit der Situation des Menschen, der Anthropologie, in Verbindung zu bringen. Zitat aus Bohrens Predigtlehre. Der pneumatologische Aspekt ermöglicht, ohne den theologischen Primat zu leugnen, dem anthropologischen Aspekt gerecht zu werden. Er ermöglicht eine neue Betonung des Menschlichen und des Machbaren. Das Predigen, ganz und gar in Gottes Möglichkeit beschlossen, wird im Geist und durch den Geist ganz und gar Sache des Predigers und Sache des Hörers, wird im Geist und durch den Geist zur menschlichen Möglichkeit in Kunst und Technik. Zitat Ende. Der Mensch wird also laut Bohren durch den Heiligen Geist berufen und befähigt, das Wort Gottes weiterzusagen, beziehungsweise zu hören und zu verstehen. Dabei bleibt der Primat des Wirkens Gottes und seines Wortes erhalten. Im Anschluss an A.A. van Ruler spricht Bohren deshalb von der theonomen Reziprozität. Zitat: Die theonome Reziprozität meint als gottgesetzte Wechselseitigkeit und Gegenseitigkeit eine Art Austausch, eine eigentümliche Partnerschaft, die das Intolerante, das der Christologie eigen ist, aufhebt. Ist alles, aber auch alles von Gott her zu erwarten und erscheint alles tief menschlich, umschreibt die Rede von der theonomen Reziprozität den Primat Gottes und vergisst nicht des Menschen Dabeisein. Die Geistesgegenwart gerät in Bewegung, die Begriffe werden austauschbar, die Gegenwart des Geistes wird zur Geistesgegenwart des Sprechenden und Hörenden, ohne in ihr aufzugehen. Zitat Ende. Im Gegensatz zur Enhypostasie der göttlichen Natur in Jesus Christus kommt es zu einer Einwohnung, keiner Identität, des Heiligen Geistes im Menschen. Der Mensch kann über den Geist nicht verfügen, sondern sich immer neu von ihm beschenken lassen und das Empfangene an die Gemeinde weitergeben, welche ihrerseits eine Empfangende ist. Bohren schreibt: Das Wunder der Predigt ist von pfingstlicher Art und der Prediger darf hoffen, dass im Weitergeben eines geistgeschenkten Wortes der Geist selber sich schenke. Drum wird er besorgt sein, dass sein eigenes dem Geist nicht das Spiel verderbe. Predigen heißt den Tod erfahren. Und zur Begeisterung für das Sein kommt es nur, weil die Auferstehung mächtig wird. Zitat Ende. Was den Gemeindebezug der Predigt angeht, so plädiert Bohren für Freiheit vom Hörer, die sich gerade als Freiheit für den Hörer erweist. Denn gerade im neuen Respekt vor Gott und der Absage an alles Menschengefällige und Situationsangepasste liegt die wahre Humanität, betont er im Anschluss an seinen Lehrer Eduard Turneisen. Bohren möchte somit der Gemeinde und ihrer Situation durchaus Raum geben, wendet sich aber gegen die seiner Meinung nach zum Beispiel bei Ernst Lange auftauchende Gefahr, dass der Hörer und seine Situation heimlicherweise zum Gesetz der Predigt wird. Demgegenüber gilt, laut Bohren, ich zitiere: Predigt, die ihrer Situation gerecht wird, hat sich der Frage zu stellen, ob sie Gott recht sei. Die Rücksichtnahme auf den Hörer muss in neuem Respekt vor Gott gefunden werden, wie ja der Respekt vor Gott die Rücksichtnahme auf den Hörer in Freiheit einschließt. Zitat Ende. Soweit die Position von Bohren. Man könnte nun noch manches nennen. Ich möchte damit die Darstellung der verschiedenen Sichtweisen zur Homiletik abbrechen und zu meiner eigenen Wertung und Position gelangen. Sie lautet: Predigt ist ein Wort-Antwort-Geschehen. Ich möchte das nun ausführen. Ich tendiere am ehesten zur Position des frühen Wolfgang Drillhas, der zwar den Wort-Gottes-Charakter der Predigt betont, aber zugleich, ähnlich wie Dietrich Bonhoeffer, die Kondeszendenz, die Herablassung dieses Wortes in den Mittelpunkt stellt. Jürgen Henkis fasst die Position des frühen Trilhas zusammen im Handbuch der Predigt. Und man kann auch damit vergleichen von Trilhas, evangelische Predigtlehre, München 1935. Ich zitiere aus Henkes: Die Predigt ist zwar Gottes Wort, aber Gottes unerforschliche Majestät verbietet es, daraus einen Grundsatz zu machen, mit dem dann in der Predigtlehre weitergebaut werden könnte. Der Prediger soll und kann nichts anderes tun, als predigend Gottes Wort sagen zu wollen und dabei von dem in Christus Fleisch gewordenen Wort Gottes herzukommen. Die Christlichkeit seiner Predigt entscheidet sich einfach daran, dass er die von ihm vernommene Botschaft ausrichtet, das heißt, dem Inhalt wie der Richtung nach zur Geltung bringt. Alles andere ist Gottes Geheimnis, das Gott, indem er zu uns redet, nicht lüftet, sondern wahrt. Wer im Worte Gottes nur eine Paradoxie sähe, die uns kaum mehr als das bloße Nachsprechen des Textes erlaubte, täte der Majestät Gottes gerade keine Ehre an, er überginge Gottes Kondeszendenz. Zitat Ende. Dabei ist es mir persönlich wichtig, die Parallele zwischen dem Vere Deus Vere Homo, also der wahren Gottheit und Menschheit Jesu Christi, und dem göttlichen und zugleich menschlichen Charakter der biblischen Texte zu ziehen. Menschen, getrieben vom Geist Gottes, haben hier geredet und geschrieben. Vergleiche 2. Timotheus 3, Vers 16, 2. Petrus 1, Vers 21. Somit lässt sich das Wort der Heiligen Schrift nicht wie ein vom Himmel gefallenes Wort der Gemeinde auf den Kopf zusagen, sondern nur in menschlicher Vermittlung und Interpretation. Hier geschieht quasi eine neue Kondeszendenz des Wortes Gottes in der Predigt. Und das ist nur möglich in der Offenheit des Predigers und der Gemeinde für die Gabe des Heiligen Geistes, der das Wort für die jeweilige Situation immer neu erschließt, ohne es menschlichem Gutdünken zu unterwerfen. Man vergleiche hierzu die Sicht von Rudolf Bohren. Folglich kann in der Predigt die Gemeindesituation zur Sprache kommen, solange sie nicht das Wort an sich reißt oder verfälscht. Mit Barth und Iwand halte ich durchaus an der Überlegenheit des Wortes Gottes fest und lehne seine situationsbedingte Verfälschung ab. Aber, und das wollen auch Barth und Iwand nicht, wir können die Situation der Gemeinde nicht verschweigen, wenn wir predigen. Predigt bewegt sich nicht im luftleeren Raum, sondern im Bereich der Menschen und ihrer Welt, in die Gott sein richtendes und rettendes Wort hineinspricht, ja, in die er selbst als das Wort hineingeht, indem er in Jesus Christus Mensch geworden ist. Johannes 1, Vers 14. Das Wort ward Fleisch. Ich denke, das Ereignis der Predigt lässt sich am besten als Wort-Antwort-Geschehen beschreiben, als nie endender Dialog zwischen Gott und Mensch. Gott spricht sein Wort in die Gemeinde hinein. Die Gemeindeglieder antworten durch ihr Hören oder Nichthören, durch ihren Gehorsam oder Ungehorsam. Darauf ergeht wiederum Gottes Wort, worauf die Gemeinde wiederum so oder so reagiert. Aber auch die Predigt ihrerseits ist zumindest teilweise Antwort auf die Reaktion der Gemeinde. Die Situation der Gemeinde kommt zur Sprache, ohne Priorität zu erlangen, und Gottes Wort gibt die angemessene Antwort darauf. Diese Position, und das möchte ich ausdrücklich betonen, ist nicht zu verwechseln mit dem Modell der Predigt als Kommunikation, wie sie Ernst Lange und Gerd Otto vorschwebt. Bei diesen bewegen sich Gottes Wort, Menschenwort und Situation der Gemeinde letztlich auf der gleichen Ebene. Das ist hier nicht der Fall und, so meine ich, biblisch nicht haltbar. Vielmehr bleibt Gottes Wort normativ. Es verändert die Situation der Gemeinde und ihrer Glieder autoritativ und wird nicht seinerseits von der Situation der Gemeinde her verändert, sondern nur mit unterschiedlicher Akzentuierung zugesprochen. So kann man mit dem Beter des 119. Psalms sagen: Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Psalm 119, die Verse 103 bis 105. Das Wort Gottes soll in der Predigt zu Worten aus unserem Munde werden. Die institutionelle Hörversammlung des Gottesdienstes soll zu einem Ort werden, in den hinein Gottes prophetischer Ruf in aufdeckender und zurechtbringender Weise erklingt. Das ist das bleibende homiletische Grundproblem, für das es keine Lösung gibt, außer dem Vertrauen auf die Zusage der Gegenwart Gottes und die Verheißung seines Heiligen Geistes, der uns in alle Wahrheit leiten wird. Die Predigt stützt sich somit auf die gleiche biblische Zusage, die auch dem Gebet gilt, nämlich Römer 8, Vers 26. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Nun nenne ich neben der Gemeindebezogenheit in Kürze einige weitere Kriterien, die meines Erachtens für eine christliche Predigt wichtig sind. Dabei greife ich in freier Variation auf eine Aufzählung bei Karl Barth in seiner Homiletik zurück. Da ist zunächst die Offenbarungsmäßigkeit. Das heißt, christliche Predigt sollte an Gottes Offenbarung ausgerichtet sein als Quelle und Ursache, Causa des Wortes. Sie sollte nicht, vor allem nicht primär aus eigenen Gedanken, Schöngeistigkeiten und Ähnlichem schöpfen, sondern aus dem Hören auf Gottes Wille in Heil und Gericht. Daraus ergibt sich als weiteres Kriterium die Textgemäßheit oder Biblizität. Das heißt, Predigt sollte sich auf den Bibeltext stützen. Sie kann zwar auch einmal andere Texte zugrunde legen, zum Beispiel Katechismusstücke oder Lieder, doch erfolgt auch dann die Predigt im biblischen Kontext. Das heißt, die Botschaft der Bibel steht im Hintergrund. Ein weiteres Kriterium der Predigt ist die Amtsmäßigkeit, vielleicht besser auch als Dienstmäßigkeit bezeichnet. Obwohl das allgemeine Priestertum aller Gläubigen besteht und auch Laien zum Predigen berufen sein können, ist doch die ordentliche Berufung von hierzu speziell beauftragten Dienern unverzichtbar. Denn Gott will, dass alles geordnet zugehe, vergleiche 1. Korinther 12, Vers 28, 1. Korinther 14, Vers 33 und auch den Artikel 14 des Augsburger Bekenntnisses. Damit hängt zusammen das Kriterium der Kirchlichkeit oder Gemeindemäßigkeit, wenn man so will. Predigt geschieht in und für die Kirche, aber auch für die Welt. Die Kirche ist eine Schöpfung des Wortes Gottes, hat Luther gesagt. Und als solche hat die Kirche den Auftrag, für die rechte Wortverkündigung und Evangeliumsverwaltung zu sorgen. Vergleiche Augsburger Bekenntnis, Artikel 7. Rhetorik ist für die Predigt hilfreich, aber nicht konstitutiv. Sie kann die Predigt unterstützen, aber auch verfälschen, zum Beispiel als Agitation, falsches Pathos, Unwahrhaftigkeit. Eine rhetorische Kommunikation des Evangeliums im Sinne Gerd Ottos steht meines Erachtens zu der Offenbarungsmäßigkeit des Wortes Gottes im Widerspruch. Ein weiteres und grundlegendes Kriterium ist die Glaubensgemäßheit der Predigt. Christliche Predigt sollte dem christlichen Glauben gemäß sein und diesen vermitteln. Das ist ihre ureigene Aufgabe, vergleiche Römer 10, Vers 17. Der christliche Glaube ist konzentriert in den altkirchlichen Bekenntnissen, also Symbolum Apostolicum, Symbolum Niceno-Konstantinopolitanum, zusammengefasst. Eng mit der Glaubensgemäßheit hängt daher die Bekenntnismäßigkeit der Predigt zusammen, die auch ein Prüfstein für wahre und falsche Lehre sein kann. Weiter, sehr wichtig, ist die Christusgemäßheit. In der christlichen Predigt sollte Christus verkündigt werden. Luther nennt als zentrales Kriterium, was Christum treibet. Bei der christusgemäßen Auslegung entsteht das Problem der Auslegung alttestamentlicher Texte. In der Theologie wurden verschiedene Vorschläge gemacht, zum Beispiel das Schema Verheißung, Erfüllung vom Alten zum Neuen Testament, was ich selber für das zutreffendste halte, oder auch christozentrisch, Wilhelm Fischer, Karl Barth, oder heilsgeschichtlich, typologisch, Gerhard von Rath, traditionsgeschichtlich, Hartmut Gese, durch das Aufsuchen analoger Strukturen bei Preuß oder Situationen, Wilhelm Hermann im Alten und Neuen Testament. Oder nach der Vorstellung, dass das Alte Testament die Geschichte des Scheiterns, das Neue Testament hingegen der Zuspruch der Rechtfertigung sei, so Baumgärtel und Bultmann. Wie gesagt, ich halte die Sicht Verheißung, Erfüllung und auch das heilsgeschichtliche Geschehen für die zutreffende Auslegung. Und ich denke, die Entscheidung muss auch der jeweilige Kontext bringen. Wenn Jesus zum Beispiel in Lukas 24 auf Jesaja 53 Bezug nimmt, so ist eine christologische Auslegung vom Neuen Testament her gegeben. An anderen Stellen wiederum ist dies nicht ohne weiteres möglich. Auf diese Fragen kann ich an dieser Stelle jedoch nicht weiter eingehen. Doch denke ich grundsätzlich, dass eine Predigt nicht christozentrisch um jeden Preis sein soll, sondern das Alte Testament seine eigene Stimme kundtun lassen sollte. Abschließendes Kriterium ist die Geistlichkeit der Predigt, richtig verstanden. Das heißt, jede gelungene Predigt ist ein Wunder des Heiligen Geistes. Ihn im Gebet zu erbitten, ist das A und O jeder homiletischen Bemühung. Man kann nicht predigen, ohne zu beten, hat Karl Barth richtig betont. Nun wenden wir uns abschließend einem homiletischen Spezialproblem zu, nämlich der Frage, kann der Zeuge hinter das Zeugnis zurücktreten und inwieweit kann der Zeuge das tun? Ein Vergleich zwischen Dietrich Bonhoeffer und Helmut Barrier und der Versuch eines eigenen homiletischen Ansatzes. Nun, Barriers Aufsatz, kann der Zeuge hinter das Zeugnis zurücktreten, erschien in der Zeitschrift Evangelische Theologie Nummer 1, 1972 und wollte ein Beitrag sein zu der seit langem diskutierten Frage, wie verhalten sich Gottes Wort und Menschenwort in der Predigt? Da er seine Hypothesen in Bezugnahme auf Dietrich Bonhoeffer entwickelt, sei zunächst Bonhoeffers homiletischer Ansatz noch einmal kurz skizziert. Daraufhin folgen Barriers Ergebnisse und am Ende setze ich mich weiterführend mit beiden Autoren kurz auseinander. Also zunächst einmal, noch einmal Dietrich Bonhoeffers homiletischer Ansatz. Wie sein Lehrer Karl Barth betont Bonhoeffer in der Finkenwalder Homiletik die Souveränität des Wortes Gottes und gibt ihm, von Johannes 1 herkommend, einen christologischen Akzent. Bonhoeffer schreibt, erstens, das Predigtwort hat seinen Ursprung in der Inkarnation Jesu Christi. Zweitens, in der Inkarnation wird der Logos Fleisch. Drittens, das Predigtwort ist dieser, die menschliche Natur tragende Christus. Zitat Ende. Besitzt das Predigtwort diesen personhaften, lebendigen Charakter, so folgt daraus seine Eigenbewegung. Bonhoeffer schreibt, das Wort steigt gleichsam aus der Bibel heraus, nimmt Gestalt an als Predigt und geht so zur Gemeinde, sie zu tragen. Diese Eigenbewegung des Wortes zur Gemeinde soll der Prediger nicht hindern, sondern anerkennen. Zitat Ende.
Der Prediger als Zeuge tritt somit hinter das Wort zurück. Es lässt sich geradezu eine Reihenfolge der Zeugen feststellen. Gott in seiner Trinität ist der erste Zeuge. Aus dieser Selbstbezeugung Gottes erwächst das Wort und Schrift gewordene Zeugnis der Apostel und ersten Jünger. Zitat: Ihr Wort ist allein deshalb Zeugnis, weil es das Zeugnis Gottes und Jesu zum Gegenstand hat und weil sie gewürdigt wurden, Zeugen der Auferstehung zu sein. So sind sie nicht Zeugen aus eigener Qualität, auch nicht durch ihr Leiden. Martyrein ist ursprünglich nicht identisch mit dem Sterben für ein Zeugnis. Zeugnis ist nicht der eigene Tod, sondern streng das Bezeugen des Leidens Christi. Soweit Bonhoeffer. Die Jünger bezeugen, was sie gesehen und betastet haben, vergleiche 1. Johannes 1, die Verse 1 folgende, und sie fügen nichts Eigenes hinzu. Aus diesem Zeugnis der Apostel und ersten Jünger wiederum erwächst dann das Zeugnis des Predigers. So sagt Bonhoeffer, unsere Predigt ist Zeugnis aufgrund des Zeugnisses der Apostel. Das ihre beruht auf dem Zeugnis Christi. Wir bezeugen nicht, was wir gesehen und betastet haben, sondern was sie gesehen und betastet haben. Zitat Ende. Für die Apostel, wie auch für den Prediger heute gilt, Zitat, für dieses Zeugnis müssen sie freilich auch ihr eigenes Leben einsetzen. Das gehört dazu. Ihre eigene Erfahrung ist jedoch nicht das Zeugnis selbst. Zitat Ende. Und Bonhoeffer zieht aus diesem Ansatz Folgerungen, nämlich diese. Ich zitiere wiederum. A. Unser Reden ist nicht spontanes Zeugnis, sondern auftragsgemäß und gebunden an das biblische Zeugnis. B. Soll die Predigt Zeugnis sein, muss sie Christuszeugnis sein. Nur wo Christus gepredigt wird, da ist Gott. Ohne ihn wird es bestenfalls Lehre. C. Als Christuszeugnis ist die Predigt ein Kampf mit Dämonen. D. Ist die Predigt Zeugnis des biblischen Zeugnisses, so erfordert sie Ehrfurcht vor dem biblischen Wort. Das Wort gehört nicht uns, sondern Christus zu eigen. E. Der Zeuge will hinter sein Zeugnis zurücktreten. Er will mit Menschenwort nichts beitragen zu Gottes Wort. F. Der Zeuge steht in seinem Predigen immer wieder selber in der Entscheidung für oder gegen den gepredigten Christus. Soweit Dietrich Bonhoeffer. Besonders die Folgerung E ist es, mit der sich Helmut Barrier, Prälat in Baden, auseinandersetzt. Der Zeuge will hinter sein Zeugnis zurücktreten. Er will mit Menschenwort nichts beitragen zu Gottes Wort. Ist das so oder nicht? Nun, Helmut Barriers Ansatz sieht folgendermaßen aus. Barrier nimmt Bonhoeffers Aussage, der Zeuge will hinter sein Zeugnis zurücktreten, zum Anlass der Frage, inwieweit kann der Zeuge hinter das Zeugnis zurücktreten? Die Antwort will Barrier auf empirischem Wege finden. Er befragt nicht Prediger, sondern Empfänger von Andachten, setzt also finalanalytisch und nicht kausalanalytisch an. Die grundlegende Abfolge der ersten Experimentenreihe sieht so aus, dass Kandidaten der Theologie, die in Gruppen aufgeteilt sind, eine Andacht und dazu einen Fragebogen ausgeteilt bekommen. Jede Gruppe erhält die gleiche Andacht, aber unter Nennung unterschiedlicher angeblicher Verfasser. Über diese Verfahrensweise kann man natürlich aus geistlicher Sicht streiten, ob das sowas möglich ist. Aber er hat es getan. Und nun, eine Gruppe erhält eine Andacht ohne Verfasserangabe. Also unterschiedliche Verfasser, aber dieselbe Andacht werden genannt. Das Ergebnis, Barrier schreibt, dieselbe Andacht wird verschieden beurteilt, wenn man verschiedene Autoren angibt. Wenn man die Einstellung der Versuchspersonen zu den verschiedenen Autoren vorher kennt, kann man voraussagen, welche Rangfolge sich bei der Punktzahl der einzelnen Autoren etwa einstellen wird. Zitat Ende. Das heißt also, wenn ein Autor dem Beurteiler sympathisch ist, kriegt er mehr Punkte. Wenn er ihm weniger sympathisch ist, zum Beispiel theologisch weniger sympathisch, bekommt er entsprechend weniger Punkte, obwohl es dieselbe Andacht ist. Nun, womit hängt diese subjektive Wertung zusammen? Aufgrund von Assoziationsversuchen, also dem Vergleich von Eigenschaften, die den Beurteilten zugeschrieben werden, mit erstrebten Idealeigenschaften der Beurteilenden, also mit diesem Vergleich und diesen Assoziationsversuchen, stellt Barrier folgende Hypothese auf. Ich zitiere: Eine verkündigende Äußerung, Andacht oder Predigt, dürfte von den Empfängern besser beurteilt werden, wenn das Bild, das die Empfänger vom Autor haben, mit ihrem eigenen Idealbild weitgehend übereinstimmt. Wenn sie sich also mit dem Autor weitgehend identifizieren können. Eine verkündigende Äußerung dürfte umgekehrt schlechter beurteilt werden, wenn das Bild, das die Empfänger vom Autor haben, von ihrem eigenen Idealbild entfernt ist, wenn das Bild des Autors also kaum zur Identifizierung reizt. Zitat Ende. Auf die anfangs gestellte Frage, kann der Zeuge hinter das Zeugnis zurücktreten, gibt Barrier nun die Antwort, und ich zitiere: Nein, er kann nicht ganz hinter das Zeugnis zurücktreten. Die Empfänger können kein Zeugnis an sich aufnehmen, ohne die Person des Zeugen zu beachten. Zeugnis und Zeuge gehen eine unlösbare Verbindung ein. Zitat Ende. Hat der Zeuge ein positives Prestige in den Augen der Beurteilenden, etwa der Vikare, so wird er besser beurteilt und mit ihm sein Zeugnis. Hat er ein negatives Prestige, wird auch sein Zeugnis schlechter beurteilt. Dies wird auch durch eine zweite Experimentenreihe deutlich, bei der die Empfänger einer geschriebenen Predigt unterschiedliche Zusatzinformationen über die Person des diesmal authentischen einen Autors bekommen. Je nach dem Maß der Übereinstimmung des Bildes vom Autor mit dem Idealbild der Empfänger, je nach dem Maß der Identifikationsmöglichkeit also, wird dieselbe Predigt besser oder schlechter beurteilt. Fülle, Klarheit und Eindeutigkeit der Informationen über den Zeugen führen zu einem besseren Ergebnis als Verschwommenheit und Widersprüchlichkeit der Hinweise. Nun zum abschließenden Vergleich und zur Beurteilung. Bonhoeffer und Barrier haben je einen unterschiedlichen Ausgangspunkt. Während Bonhoeffer auf exegetisch-dogmatischem Wege dazu gelangt, die Souveränität des Wortes Gottes zu betonen, geht Barrier von der Situation des empfangenden Menschen aus und gelangt auf empirisch-statistischem Wege zu seinen Ergebnissen. Beide haben ihre berechtigten Anliegen. Bonhoeffers Anliegen lautet so: Das Wort Gottes ist dem Menschen letztlich unverfügbar. Wahres Christuszeugnis ist nur durch das Zeugnis Jesu und den Geist der Wahrheit möglich. Man vergleiche Johannes 15, Vers 26, 1. Johannes 5, Vers 6 und Offenbarung 19, Vers 10. Aber dennoch verschwindet der Zeuge nicht hinter dem Zeugnis. Er wird nicht zum bloßen Medium. Würde man das behaupten, würde man Bonhoeffer missverstehen. Der Zeuge will jedoch in Ehrfurcht hinter das Zeugnis zurücktreten und nicht seine eigene Person in den Vordergrund stellen. Bonhoeffer wehrt damit einem übersteigerten und falschen Subjektivismus in der Verkündigung. Zugleich weiß er allerdings, dass das Zeugnis verhindert wird, wenn der Redende sich nicht selbst vom Wort in Zucht nehmen lässt und sein Leben nach dem Wort ausrichtet. Hier klingt die Unterscheidung zwischen wahrem und falschem Zeugen an. Der wahre Zeuge ist der, der selbst vom Zeugnis erfasst ist und nicht das Zeugnis zum Sprungbrett seiner eigenen Gedanken machen will. Er ist es, der hinter sein Zeugnis zurücktreten will. Berechtigt ist nun auch der Einwand Barriers, Kann er das? Kann auch der wahre Zeuge hinter das Zeugnis zurücktreten? Bonhoeffer schreibt, alle unsere Worte, auch der Predigt, sind Spezies des einen ursprünglichen Wortes Gottes, das die Welt schafft und trägt. In der Predigt wird das ursprüngliche Wort hörbar. Zitat Ende. Barrier kommt zum Ergebnis, dass diese Worte nicht als ursprüngliches Wort Gottes, sondern gewissermaßen gefiltert durch den Zeugen beim Empfänger eintreffen. Jeder Predigt ist eine gewisse Subjektivität eigen, die sich nicht einmal in den Predigtworten niederzuschlagen braucht, die auch einfach vom Namen, Auftreten und Prestige des Predigers abhängen kann. Man könnte Barriers Ergebnis als Ausgangspunkt, Bonhoeffers Anliegen als Ziel des Predigers bezeichnen. Barrier denkt von der menschlichen Situation der Empfänger, aber auch der Zeugen selber her, mit all ihren Schwächen und ihrem Achten auf Äußerliches, Emotionales, Spontanes. Bonhoeffer denkt von Gott her an die Durchsetzung des Willens und Wortes Gottes in der Gemeinde als Leib Christi. In der Situation der Subjektivität findet sich der Prediger vor, das Ziel der Verherrlichung Gottes muss er anstreben. Nicht der Prediger, sondern Christus soll verherrlicht werden, vergleiche Johannes 3, Vers 30. Ein Prediger, der ein hohes Prestige bei den Hörern genießt, hat in besonderem Maß die Aufgabe, von sich weg und zu Christus hin zu predigen. Ein Prediger mit einem geringen Prestige braucht nicht zu verzweifeln, sondern erfährt in besonderem Maß die Gnade Gottes, den Hörer nicht an sich, sondern an die Liebe Christi zu binden. Nun noch einmal einige kurze Gedanken abschließend zu meinem eigenen Versuch eines Ansatzes. Die liberale Theologie, Friedrich Niebergall und andere, treffen folgende homiletische Gewichtungen. Der Prediger als Nominativ sagt dem Hörer als Dativ, den Text als Akkusativ. In Anlehnung an die dialektische Theologie möchte ich diesem Dreieck folgenden Entwurf gegenüberstellen. Der Text als Nominativ erfasst durch Wirken des Heiligen Geistes den Prediger als Akkusativ und erschließt sich durch die interpretierende, aktualisierende und bezeugende Rede des Predigers dem Hörer als Dativ. Nochmals, die liberale Theologie sieht den Prediger als Nominativ, den Hörer als Dativ und den Text als Akkusativ. Ich möchte den Text als Nominativ sehen, als Ausgangspunkt, das Wort Gottes, den Prediger als Akkusativ, der erfasst wird vom Text durch das Wirken des Heiligen Geistes und der dann auch dem Hörer als Dativ das Wort in der Predigt erschließt. Nun, ohne Wort Gottes gäbe es keinen Prediger, aber ohne Prediger gibt es immer noch das Wort Gottes. Man beachte diese Priorität. Gott bleibt der Handelnde und Bezeugende vor und in der Predigt. Der Zeuge aber, der vom Wort und Geist Gottes erfasst ist, verkündigt das, wovon sein Herz voll ist. Siehe Matthäus 12, Vers 34 und andere Stellen. Er verkündigt das, was sein Leben und Wesen prägen will. Das ist zunächst das Wirken Gottes in der Welt, in der Geschichte, am Kreuz und in der Auferstehung Jesu Christi. Das ist aber auch das Wirken Gottes am Prediger. Der Zeuge kann persönliche Erlebnisse schildern, aber solche Erlebnisse, von denen er überzeugt ist, dass sie aus der Begegnung mit Gott und seinem Wort erwachsen sind. Dann wird die Ehre Gottes nicht geschmälert, sondern durch Bezeugen auch seitens seines gegenwärtigen Wirkens wird Gott verherrlicht. Kann der Zeuge hinter das Zeugnis zurücktreten? Er soll es und soll es wollen, aber er kann es nie völlig. Je mehr aber Christus durch den gefallenen und gebrochenen menschlichen Zeugen hindurch zur Geltung kommt, je mehr der Zeuge in Einsicht seines eigenen Unvermögens hinter das von Gott ausgehende Zeugnis zurücktritt, desto mehr wird der Zeuge dem Willen Gottes entsprechen und desto eher Menschen zu Jesus Christus einladen können. Johannes der Täufer sagt im Blick auf den Herrn Jesus Christus: Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes 3, Vers 30. Und Jesus Christus selber spricht in Johannes 15, Vers 5: Ohne mich könnt ihr nichts tun.